Man sollte sich daran erinnern, dass dies eine Aussage über Durchschnittswerte ist. Einige Anleger verzeichneten weit höhere Wertzuwächse, andere weit niedrigere. Dennoch steht fest, dass es für die große Mehrheit der einzelnen Investoren besser gewesen wäre, wenn sie gar nichts unternommen hätten, als ihren Erwartungen zu folgen. Spätere Studien von Odin und seinem Kollegen Brad Barber erhärteten diese Schlussfolgerung. In einem Aufsatz mit dem Titel »Wertpapiergeschäfte bedrohen ihr Vermögen« zeigten sie, dass die aktivsten Händler die schlechtesten Ergebnisse hatten, während die Anleger, die am passivsten waren, die höchsten Renditen einstrichen. In einem anderen Aufsatz mit dem Titel »Jungen sind eben Jungen« wiesen sie nach, dass Männer ihre unbrauchbaren Ideen deutlich häufiger in die Tat umsetzten als Frauen und dass Frauen daher bessere Anlageergebnisse erzielen als Männer. Natürlich gibt es bei jeder Transaktion einen Geschäftspartner. Dies sind in der Regel Finanzinstitute und professionelle Anleger, die bereit sind, die Fehler auszunutzen, die Privatanleger bei der Auswahl von abzustoßenden und zu kaufenden Aktien machen. Weitere Forschungen von Barber und Odin haben diese Fehler genauer beleuchtet. Privatanleger neigen dazu, ihre Gewinne zu realisieren, indem sie Gewinner verkaufen, also Aktien, die seit ihrem Kauf einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet haben, während sie an ihren Verlierern festhalten. Doch zu ihrem Pech zeigen aktuelle Gewinner kurzfristig eine bessere Wertentwicklung als aktuelle Verlierer, sodass die Anleger die falschen Aktien verkaufen. Und sie kaufen auch die falschen Aktien. Privatanleger wenden sich vorhersehbarerweise in Scharen Unternehmen zu, die ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie Schlagzeilen machen. Professionelle Investoren reagieren selektiver auf Nachrichten. Diese Befunde lassen den Ausdruck Smart Money, professionell verwaltete rentable Anlagegelder, den Finanzprofis auf sich selbst beziehen, gerechtfertigt erscheinen. Auch wenn Profis den Amateuren erhebliche Summen an Geld entlocken können, haben nur wenige Stockpicker, Investoren, die nach Einzeltiteln Ausschau halten, welche eine überdurchschnittliche Rendite versprechen, die erforderliche Sachkunde, um durchgängig, Jahr für Jahr, den Markt zu schlagen. Professionelle Anleger inklusive Fondsmanager lassen ein elementares Zeichen für Kompetenz vermissen: anhaltenden Erfolg. Das Diagnosekriterium für Kompetenz ist die Konsistenz individueller Leistungsunterschiede. Die Logik ist einfach. Wenn individuelle Unterschiede in einem beliebigen Jahr gänzlich zufallsbedingt sind, schwankt das Ranking der Investoren und Fonds in einer unberechenbaren Weise. Und die Korrelation der Rangordnungen von Jahr zu Jahr ist gleich null. Wenn die Kompetenz der Anleger eine Rolle spielt, sind die Rankings stabiler. Die Beständigkeit individueller Unterschiede ist das Maß, mit dem wir das Vorhandensein von Kompetenz bei Golfern, Autohändlern, Kieferorthopäden oder Flottenkassierern in Mautstellen erfassen. Investmentfonds werden von äußerst erfahrenen und tüchtigen Fachleuten gemanagt, die Aktien kaufen und verkaufen, um die bestmöglichen Ergebnisse für ihre Kunden herauszuholen. Dennoch ist die Datenlage nach über 50-jähriger Forschung eindeutig. Bei der großen Mehrheit der Fondsmanager gleicht die Auswahl von Einzeltiteln eher einem Würfel als einem Pokerspiel. Im Allgemeinen ist die Wertentwicklung bei 2 von 3 Investmentfonds in jedem beliebigen Jahr schlechter als die des Gesamtmarktes. Noch wichtiger aber ist, dass die Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden jährlichen Anlageergebnissen von Investmentfonds sehr klein ist, kaum größer als null. Die erfolgreichen Fonds in jedem beliebigen Jahr haben einfach das meiste Glück. Sie haben gut gewürfelt. Es besteht allgemeine Einigkeit unter Forschern, dass fast alle Stockpicker, ob sie es wissen oder nicht, und nur wenige wissen es, ein Zufallsspiel spielen. Wertpapierhändler haben subjektiv das Gefühl, in einer Situation großer Ungewissheit rationale, wohlbegründete Vermutungen anzustellen. In hocheffizienten Märkten aber sind auch fundierte Vermutungen nicht treffgenauer als blinde Vermutungen. Vor einigen Jahren hatte ich eine ungewöhnliche Gelegenheit, die Illusion, dass finanzwirtschaftliche Sachkunde bessere Anlageergebnisse gewährleistet, genauer zu prüfen. Ich war eingeladen worden, in einem Unternehmen, das sehr reichen Kunden Vermögensberatung und andere Dienstleistungen anbietet, einen Vortrag vor einer Gruppe von Anlageberatern zu halten. Ich bat im Vorfeld um einige Daten zur Vorbereitung meiner Präsentation und erhielt einen kleinen Schatz. Eine Tabelle, in der die Anlageergebnisse von etwa 25 anonymen Vermögensberatern für jeweils 8 aufeinanderfolgende Jahre aufgelistet waren. Der Punktwert jedes Beraters für jedes Jahr war der bestimmende Faktor für die Höhe seiner Jahresprämie. Es war leicht, die Berater nach ihrer jeweiligen jährlichen Leistung einzustufen und herauszufinden, ob es beständige Erfolgsunterschiede zwischen ihnen gab und ob dieselben Berater anhaltend, Jahr für Jahr, bessere Ergebnisse für ihre Kunden herausholten. Um diese Frage zu beantworten, berechnete ich Korrelationskoeffizienten zwischen den Rangplätzen in jedem Paar von Jahren, Jahr 1 mit Jahr 2, Jahr 1 mit Jahr 3 und so weiter, bis zu Jahr 7 mit Jahr 8. Das ergab 28 Korrelationskoeffizienten, einen für jedes Paar von Jahren. Ich kannte die Theorie und rechnete damit, leichte Belege für beständige, kompetenzbasierte Erfolgsunterschiede zu finden. Doch überraschenderweise betrug der Mittelwert der 28 Korrelation 0,1. Anders gesagt, 0. Die konstanten Korrelationen, die auf Kompetenzunterschiede hingedeutet hätten, waren nicht zu finden. Die Ergebnisse glichen dem, was man bei einem Würfelspiel, nicht bei einem Geschicklichkeitsspiel erwarten würde. Niemand in dem Unternehmen schien sich der Eigenart des Spiels, das seine Stockpicker spielten, bewusst zu sein. Die Berater selbst sahen sich als kompetente Fachleute, die einer seriösen Arbeit nachgingen, und ihre Vorgesetzten sahen das genauso. Am Vorabend des Seminars aßen Richard Taylor und ich mit einigen der Top-Manager der Firma zu Abend, jenen Personen, die über die Höhe der Prämie entscheiden. Wir baten sie, die Korrelation zwischen den jährlichen Rangplätzen einzelner Berater zu schätzen. Sie glaubten zu wissen, was nun kommen würde, und sagten lächelnd, nicht sehr hoch oder die Leistung schwankt bestimmt. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass niemand erwartet hätte, dass die mittlere Korrelation gleich null ist. Unsere Botschaft an die Führungskräfte lautete, dass die Firma, zumindest was die Zusammenstellung der Wertpapierdepots betraf, bloßes Glück so belohnte, als wäre es können. Diese Neuigkeit hätte sie eigentlich erschüttern müssen, aber das tat sie nicht. Es gab keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie uns nicht glaubten. Wie auch. Schließlich hatten wir ihre eigenen Daten analysiert und sie waren intelligent genug, um selbst die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die wir aus Höflichkeit nicht laut aussprachen. Wir speisten in aller Seelenruhe zu Ende und ich hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass unsere Ergebnisse und die Folgerungen, die sich aufdrängten, schnell unter den Teppich gekehrt würden und dass in der Firma alles so weiterginge wie zuvor. Die Kompetenzillusion ist nicht nur ein individueller Urteilsfehler, sie ist tief in der Kultur der Wirtschaft verwurzelt. Tatsachen, die Grundannahmen in Frage stellen und dadurch das Auskommen und die Selbstachtung von Menschen bedrohen, werden einfach ausgeblendet. Unsere Psyche verarbeitet sie nicht. Dies gilt ganz besonders für statistische Studien über die Leistungsfähigkeit, die Basisraten Informationen liefern, welche von Menschen im Allgemeinen ignoriert werden, wenn sie ihren Eindrücken aus persönlichen Erfahrungen zuwiderlaufen. Am nächsten Morgen eröffneten wir den Beratern unsere Ergebnisse und sie reagierten genauso zurückhaltend. Ihre persönliche Erfahrung mit der umsichtigen Beurteilung komplexer Probleme war für sie viel überzeugender als eine undurchsichtige statistische Tatsache. Nach Abschluss des Seminars fuhr mich einer der Manager, mit denen ich am Vorabend gespeist hatte, zum Flughafen. Er sagte mir, mit einer Spur von Gereiztheit, »Ich habe sehr viel für diese Firma geleistet, und das kann mir niemand nehmen.« Ich lächelte und sagte nichts, aber ich dachte, »Nun, ich habe es dir heute Morgen genommen. Wenn dein Erfolg sich größtenteils dem Zufall verdankt, wie viel Anerkennung hast du dann dafür verdient?« Kompetenz und Gültigkeit. Warum wir diesen Illusionen unterliegen. Kognitive Illusionen können hartnäckiger sein als visuelle Illusionen. Was sie über die Müller-Lühr-Illusion lernten, hat nicht dazu geführt, dass sie die Linien jetzt anders wahrnehmen, aber es hat ihr Verhalten verändert. Sie wissen jetzt, dass sie ihrem Eindruck von der Länge der Linie mit angefügten Schwanzflossen nicht trauen können. Und sie wissen auch, dass sie bei der gängigen Darstellung der Müller-Lühr-Illusion dem, was sie sehen, nicht trauen können.